Und wir kommen dem Matthäus-Evangelium eigentlich zum zweiten Block vom ersten Kapitel. Ich lese uns Matthäus 1 ab Vers 18 bis zum Schluss. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und wird einen Sohn gebären, man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus. Wir haben hier ein zentrales Kapitel, da ist ein einziger, vielleicht mit der wichtigste Gedanke, und darum kommt es auch sofort in die Evangelien, dass unseren Herrn Jesus betrifft, dass er diese Jungfrauengeburt praktisch als Wesensmerkmal hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte das heute angucken. Ich habe das ja schon oft erklärt, aber Paulus sagt einmal, euch immer wieder dasselbe zu sagen, das macht euch gewiss. Und ich denke, wir haben hier ein Problem. Das möchte ich ganz klar sagen. Wir haben Endzeit. Ich bin jetzt 42 Jahre dann gläubig. 41 sind, glaube ich, schon rum. Müsst ihr nachzählen. Auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist im Lauf dieser Jahre, das ist einfach etwas, bis vor vielleicht 20 Jahren hast du nicht allzu viel gemerkt. Und dann ist das explosionsartig über die Christenheit hereingekommen, dass plötzlich irre Lehren, falsche Lehren, völlig Verdrehtes in der Gemeinde Jesu, auch bei den bibeltreuen Kreisen, plötzlich einbricht. Und da hat unter anderem dazugehört, dass Lehre, die man früher abgelehnt hat, die Zeuge Jehovas haben oder ähnliche Kreise, man nennt es der Arianismus, die zum Beispiel die Präexistenz Jesu leugnen, also die leugnen, dass der Herr Jesus vorher beim Vater im Himmel war, die leugnen, dass der Herr Jesus Gott ist, die sagen, der ist nur in Bethlehem geboren. Diese Dinge kommen jetzt mit der Endzeit, und es ist für mich fast nicht fassbar, wie viele dieser Lehrer, von denen du vorher nichts gehört und nichts gelesen hast, in bibeltreuen Kreisen, bei modernen Theologen natürlich ja, aber nicht in unseren Kreisen, wie die plötzlich kommen. Auch andere Lehrer, und jetzt kommt ein ganz zentraler Punkt, sie benutzen alle die Bibel. Und da werden immer Bibelstellen hervorgebracht, und dann nimmt man die Stelle und die und legt sie seinem Sinne aus. Und ich denke, darum ist der Punkt, dass der Jesus wirklich vor einer Jungfrau geboren wurde, ein ganz zentraler Punkt in unserem Glaubensleben. Ich sage es mal ganz, ganz aufrichtig. Wenn der Herr Jesus nicht vor einer Jungfrau geboren ist, dann sind wir nicht erlöst. Das muss klar sein. Weil wenn Leute wie die Frau Kessmann und führende Leute der evangelischen Kirche heute sagen, nee, es gibt keine Jungfrau, muss ich sagen, Entschuldigung, dann sind wir erledigt. Und darum ist das so wichtig. Wir möchten das auch heute als Zentrum uns ansehen. Wir haben hier noch mehr Punkte drin, die ganz wichtig sind. Wir haben zum Beispiel die Punkte drin, der Name Jesus, der hier eine ganz zentrale Rolle spielt, die Rettung von unseren Sünden. Und wir haben auch noch das drin, was auch eine Rolle spielt im Biblischen, dass hier zum Beispiel die Bibel zeigt, wie Gott der Josef mit Träumen gesteuert hat. Also man möchte die drei Punkte dann separat studieren danach. Jetzt heute das Zentrum, die Jungfrauengeburt. Und dann gehen wir zum Namen Jesus, dann gehen wir zu der Rettung von den Sünden und auch zu den Träumen. Ich möchte das alles schön untersuchen von der Bibel her. Aber heute, das ist mal ein ganz zentraler Punkt. Und hier, die Bibel sagt ja so eindeutig, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war, bevor überhaupt hier der Josef mit ihrer die Ehe vollzogen hat. Und dann sagt die Bibel klipp und klar, er war gezeugt in der Maria vom Heiligen Geist. Und hier haben wir jetzt etwas und das spielt eine riesen Rolle. Und wir werden jetzt den Ratschluss Gottes uns ansehen. Er beginnt in 1. Mose 3, Vers 15 nach dem Sündenfall. Und wir haben hier ja dieses furchtbare Geschehen, dass der Mensch sich ins Elend bringt. Und jetzt sagt Gott zum Teufel, zu der Schlange: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Er sagt also ganz klar, ein Nachkomme einer Frau, das heißt ein Mensch, wird dem Teufel der Kopf zertreten. Und er sagt auch klipp und klar, es wird hier etwas sein, es wird eine Feindschaft sein zwischen denen zwei Samen. Der Same des Weibes ist der Herr Jesus, der Same des Teufels ist der Antichrist. Also er zeigt hier, hier werden zwei Linien nebeneinander bis zum Ende bestehen. Und die Bibel sagt, es gibt viele Antichristen. Die steigern sich immer. Hat angefangen mit Nero und dann ging es durch bis Hitler, letzter vielleicht oder zweitletzter, ich weiß es nicht, Vorläufer. Und dann am Schluss kommt der echte Antichrist. Und die Bibel sagt, da wird Krieg sein, da wird Feindschaft sein. Aber der Same des Weibes, dieser Mensch, und da legt die Bibel einen Wert drauf, dass ein Mensch kommt, dass er dem Teufel der Kopf zertreten wird. Ein normaler Mensch kann ja dem Teufel nicht der Kopf zertreten. Von daher ahnt man schon hier, was da für ein großes Geheimnis dahinter ist. Und als der Herr Jesus dann geboren wird, dann fängt die Bibel an, ihn zu offenbaren. Jetzt haben wir einen ganz wichtigen Punkt. Und das ist vielleicht der zentralste aller Punkte. Bei allen diesen Fragen, es spielt gar keine Rolle, was ich glaube, was ich meine, was ich denke, was ich für möglich halte. Sondern die biblische Buch, wo der dreimal heilige Gott unter Inspiration des Heiligen Geistes Texte niedergelegt hat. Wir wissen ja, dass er so zum Beispiel die Tafel der zehn Gebote sogar selber beschrieben hat, Gott. Wir wissen Punkte, wo Gott diktiert hat. Wir wissen Punkte, wo wieder ein Prophet aber andere diktiert hat, Jeremia zum Beispiel. Wir wissen viele Punkte und die Bibel sagt ganz klar, sie ist Theopneustos. Theos ist das Wort für Gott, Pneustos ist der Geist gehaucht. Das heißt, er hat durch den Heiligen Geist das Wort Gottes gehaucht. Er hat es entstehen lassen als übernatürliches Werk. Und das Wort Gottes hat eine zentrale Aufgabe, den Sohn Gottes und die Erlösung zu offenbaren. Und von daher ist jetzt ganz wichtig, dass wir einfach kindlich zur Kenntnis nehmen, was Gott offenbart. Wisst ihr, ich kann jede Bibelstelle so drehen und wenden, wenn ich ein paar andere weglasse, dass du alles lehren kannst. Darum ist es so wichtig und darum bin ich so ein Gegner von der Kontextauslegung, wo man nur einen Teil rausgreift und über den praktisch nachdenkt. Das kann man machen, auch in der stillen Zeit, da habe ich auch nichts dagegen. Aber wenn ich etwas wissen will von der Offenbarung Gottes, muss ich alle Stellen lesen, alle. Und dann habe ich ein gesamtes Bild. Und das ist ein zentraler Punkt. Und jetzt kommen wir hier zu Johannes 1. Hier wird ja der Jesus nicht als Mensch gezeigt, sondern in seiner Gottheit. Und hier ist ein ganz zentraler Punkt. Er sagt hier, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Das sagt die Bibel klipp und klar. Und jetzt muss man natürlich die Parallelstelle dazu lesen. Offenbarung 19, wo hier erklärt wird, wer das Wort Gottes ist. Das gehört jetzt hier als Parallelstelle zum Johannes. Und da sagt die Bibel klipp und klar vom Herr Jesus, dass er das Wort Gottes ist. Und zwar in Vers 13. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name ist das Wort Gottes. Jetzt hast du Bibel mit Bibel ausgelegt. Wisst ihr, jetzt kann man da nicht mehr sagen, ja, Bibel legt sich selber aus. Sie sagt klipp und klar, das Wort Gottes ist der Herr Jesus. Sagt sie klipp und klar. Und hier heißt ganz klar, am Anfang war das Wort. Das heißt, am Anfang war der Herr Jesus. Und der Jesus ist das Wort. Und dieses Wort war bei Gott. Da steht im Griechischen ein seltsamer Ausdruck, da steht, er war hingewandt zu Gott. Also da kommt schon diese innige Gemeinschaft mit seinem Vater zum Ausdruck. Und das Wort war Gott, kann man auch andersrum übersetzen, und Gott war das Wort, aber spielt hier jetzt keine Rolle. Das heißt, die Bibel sagt klipp und klar, dieser Sohn Gottes, der Herr Jesus, ist Gott. Aber gleichzeitig sagt sie, er ist ein Mensch. Jetzt kommen wir zu diesem Geheimnis. Und das spielt eine riesige Rolle auch bei der Erlösung. 1. Timotheus 6, Vers 16. Da sagt die Bibel von Gott, dem Vater, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Und jetzt werden wir wieder das Johannesevangelium neigehen. 1, Vers 18 heißt, niemand hat Gott je gesehen. Das sagt unser Text. Der eingeborene Sohn, da kommen wir nachher drauf. Ich ziehe jetzt bloß den Vers vor. Der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und das ist jetzt ein ganz zentraler Punkt. Damit sagt die Bibel ganz klar, Gott wohnt immer unzugängliche Licht, wo nie jemand war. Gott hat nie jemand gesehen, aber der Herr Jesus, der Sohn Gottes. Und die Bibel sagt klipp und klar, er ist ein Mensch, er ist ja gleichzeitig Gott. Er hat ihn gesehen und hier sagt Johannes Evangelium, er ist der Einzige, der Gott offenbart. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt in der Bibelauslegung. Die Offenbarung Jesu über Gott der Vater ist das Zentrale. Wisst ihr, in der Kirchengeschichte sind dann seltsame Dinge vorgekommen. Und zwar, da kamen die Katharer. Das waren Menschen, die wollten besonders heilig sein. Katharos ist das griechische Wort für rein. Reinigung. Also alles, da kommt auch unser Fremdwort Katar her, wenn sich die Atemwege reinigen. Da kommt das alles her. Und sie wollten die Heilige, die reine sei. Und sie haben mit dem nichts anfangen können, dass Gott dreimal heilig ist im Alten Testament. Und zum Beispiel Völker ausrottet, das hat er ja getan, dass wir erlöst werden können, weil der Teufel die okkult verseucht hat. Die haben das nicht verstanden und dann sind sie einfach hingegangen und haben gesagt, der Gott des Alten Testaments ist nicht der Vater Jesu Christi. Wieso, wenn du jetzt letztendlich einfach als einfältiger Gläubiger die Heilige Schrift liest, dann siehst du ganz klar, dass der Herr Jesus, der Einzige, der Gott offenbaren kann, klipp und klar sagt, sein Vater ist der Gott des Alten Testaments und damit ist das Thema vom Tisch. Wisst ihr, wir müssen hier zur Einfalt zurückkehren, geistlich. Der Herr Jesus ist der, der Gott der Vater als einziger kennt in der Tiefe und der ihn geoffenbart hat, in der Heiligen Schrift. Und 1. Johannes 1, Vers 5 sagt die Schrift dann, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, euch verkündigen, dass Gott Licht ist und ihm ist gar keine Finsternis. Und jetzt hat die Bibel von dieser Lichtswelt geredet, wo der Vater im Himmel ist, wo nie jemand ihn gesehen hat, außer dem Sohn Gottes. Und er ist der Einzige, der ihn offenbart. Jetzt sagt die Bibel, dort gibt es letztendlich keine Finsternis. Jetzt kommt wieder so eine Lehre, wo die Leute sagen, Gott hat auch den Teufel und die Finsternis gewollt. Er hat die Finsternis und die Sünde geschaffen. Geht nicht. So leid es mir tut. Er hat es zugelassen, aber hat es nicht willentlich getan, weil das Teuflische, die Finsternis, kann jemand, der nur Licht ist und kein Finsternis hat, nicht schaffen. Gott ist Licht durch und durch. Wisst ihr, die ganze Lehre breche zusammen, wenn man sich nur kindlich an die Schrift hält. Und jetzt kommen wir zum zentralen Kapitel, das unsere Aussage, dass nämlich der Jesus vor der Jungfrau geboren ist, ich muss jetzt so weit ausholen, dass wir es verstehen, nochmal das Licht drückt. Sie sagt nämlich im Philipper 2, Vers 6 die Schrift. Und vorher wird der Jesus genannt, der, als er in der Gestalt Gottes war. Jetzt müssen wir einfach kindlich überlegen, was meint die Bibel? Die Bibel sagt zum Beispiel, Gott ist Geist, im Johannesevangelium. Das heißt, wenn der Jesus in der Gestalt Gottes war, in dieser Lichtswelt, dann war er Geist, wie der Vater. War genauso wie der Vater Geist. Da kann kein Fleisch und kein Blut hin. Das war, bevor er Mensch wurde, da war er genauso wie der Vater Geist. Und er sagt klipp und klar, er war in der Gestalt Gottes. Er war genauso Geist wie der Vater. Es aber nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Und da steht jetzt im Griechischen das Wort Isos. Und Isos bedeutet deckungsgleich. In der Schule haben die meisten noch bei der Geometrie gelernt, was kongruent heißt, deckungsgleich, das gleichschenklige Dreieck. Und das Wort ist hier gemeint. Isos heißt ganz einfach, vollständig, absolut, radikal gleich. Das heißt, der Jesus war in der Gestalt wie der Vater. Er war genauso Geist. Er war genauso Gott, weil er aus Gott geboren wurde. Darum hat er vom Wesen her war er genauso Gott. Er war Gott gleich, und zwar deckungsgleich. Jetzt sagt die Bibel, sondern er entäußerte sich selbst. Jetzt kommen wir zu dieser Herrlichkeit, dass er sich entäußert hat. Das hat eine riesige Bedeutung. Die Bibel sagt nämlich jetzt, er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und da steht im Griechischen Homoios. Und Homoios meint immer gleich mit einem Unterschied. Also zum Beispiel, jetzt machen wir es mal einfach. Wenn ich jetzt ein Hemd anhabe, und der Konstantin hätte heute Abend das gleiche Hemd an, und ich hätte eine andere Größe wie er, dann wären die Hemden gleich, aber nicht Jesus. Sondern sie wären Homoios. Es wäre alles gleich, aber ein Unterschied. Und so ist der Herr Jesus mit Gott, dem Vater, deckungsgleich, aber mit uns Menschen ist er auch völlig gleich, mit einem Unterschied. Er, der von keiner Sünde wusste, hat Gott zur Sünde gemacht. Im Gegensatz zu den Menschen, die vom Sündenfall verseucht sind, hatte der Herr Jesus keine Sünde. Und die Bibel sagt, wir werden das nachher sehen, dein erster Vater hat gesündigt, steht in der Bibel, der Adam. Und die Sünde wird durch den Mann übertragen. Das hören die Männer nicht so gern, das ist aber so. Zum Beispiel, als Eva in diese Frucht hineinbiss, ist nichts passiert. Lässt du mal 1. Mose 3, da ist nichts passiert. So ist erst passiert, als sie Adam diese Frucht gibt, und Adam war der Prototyp. Und in dem Moment, wie er hineinbeißt, wird der Sündenfall ausgelöst. Eva hätte trotzdem sterben müssen. Aber dann wäre immer noch Adam da gewesen. Er hätte jetzt theoretisch für die Eva sterben können, um ein Leben zu retten. Aber dann hätte es keine Menschen mehr gegeben. Aber in dem Moment, wie Adam reinbeißt, ist der Sündenfall ausgelöst. Und so wird die Sünde wird durch den Mann übertragen. Das ist leider so. Jetzt kommt halt das Problem, wenn der Herr Jesus uns erlösen wollte, das heißt, wenn er seine himmlische Gestalt niederlegt, das heißt, wenn er aufhört, Geist zu sein, wenn er Mensch wird wie wir, wenn er durch eine Jungfrau, die vollkommen rein und heilig ist, wenn er durch eine Jungfrau, also heilig als Gott gehörend, als Werkzeug. Das, was der Maria-Kult macht, war völlig falsch. Und ich meine jetzt einfach eine Frau, die von Gott als Werkzeug ausersehen war und die er für sich abgesondert hat. Wenn er durch diese Frau praktisch Mensch wurde, das heißt, durch den Heiligen Geist dieses Wunder einer Zeugung im Leib der Maria geschehen ist, dann hatte er keinen Vater. Dann hatte er keine Erbsünde. Und das war die Bedingung, dass wir erlöst werden konnten. Wir dürfen das Matthäusevangelium Kapitel 1 niemals unterschätzen. Hier legt die Bibel die absolute Wurzel und sagt, gezeugt vom Heiligen Geist. Und in dem Moment ist klar, der vom Heiligen Geist gezeugt wird und die mutterische Jungfrau, dann ist keine Erbsünde da. Keine. Dabei war nicht das Besondere, dass Maria, also der Maria-Kult ist völlig falsch. Maria war hier nur Werkzeug. Das Zentrale ist, dass er vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Dadurch ist die Erbsünde weg. Wisst ihr, das ist entscheidend. Er wurde wie die Menschen, Homoios. Er wurde ihnen ähnlich. Er wurde ihnen gleich, mit einem Unterschied. Er hatte keine Erbsünde. Und das ist die zentrale Aussage der Heiligen Schrift. Und darum sagt es zweimal hintereinander im Matthäus-Evangelium, gezeugt vom Heiligen Geist, nicht vom Menschen. Das ist der zentrale Punkt. Und wenn diese Leute heute sagen, auch die Theologen, Jungfrauengeburt ist nicht wichtig, die ist intellektuell nicht zumutbar, dann sind diese Leute, darf ich es mal so sagen, aus der untersten Hölle bedient. Weil wenn das wirklich so wäre, dass der Herr Jesus nicht vom Heiligen Geist geboren ist, nicht vom Heiligen Geist gezeugt ist, sondern wenn Josef sein Vater wäre, dann wären wir alle verloren. Dann hätte er Erbsünde und keiner von uns könnte erlöst werden. Das Blut Jesu hätte keinerlei Wirkung, gar keine, überhaupt keine. Sondern Gott hat es so gemacht, um seiner Heiligkeit willen. Wir werden das nachher sehen. Wisst ihr, und darum ist diese Bibelstelle so, so wichtig. Es gibt kaum eine Stelle, die so zentral ist. Und er sagt dann ganz klar, und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Das war das Ziel. Wisst ihr, am Kreuz musste ein Mensch hängen, der Fleisch und Blut hat. Das war Bedingung. Aber dieser Mensch, der am Kreuz vor Golgatha hing, durfte keine Erbsünde haben, sonst konnte er nicht bezahlen. Das Blut durfte auch nicht das Blut sein wie vom Adam, einfach menschliches Blut, sondern es musste Blut sein, das so einen hohen Wert hat, dass es ausgereicht hat, um Millionen von Menschen zu erlösen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Aus dem Grund war es absolut wichtig, dass der Herr Jesus gleichen Wesens wie der Vater ist, Homoios, wäre hier zu wenig gewesen. Drum steht in Philipper, bei Gott Isus, Homoios ist der Mensch, aber Isus ist Gott, also er ist gleichen Wesens wie der Gott Israels, wie der Gott der Bibel, gleichen Wesens, der wirkliche Sohn Gottes, und darum hat sein Leben, und das Leben ist im Blut, sagt die Bibel, hat sein Leben der Wert der Gottheit und war gleichzeitig ohne Sünde, nicht verseucht. Und aus dem Grund konnte er uns erlösen, sonst wären wir alle nicht erlöst. Wisst ihr, das ist eine Bedingung. Und wenn man die nicht versteht, dann könnte man ja mit den Leuten rumdiskutieren. Ich spreche mit denen gar nicht. Ich muss euch gerade sagen, wenn du die Gottheit Jesu leugnest oder die Gottessohnschaft oder du leugnest die Jungfrauengeburt, haben wir nichts mehr gemeinsam. Du redest von was anderem wie ich. Wenn das stimmt, was du sagst, dann bin ich verloren. Bin ich verdammt. Bin ich aber nicht. Das Blut Jesus eine Wirkung hat, und zwar genau aufgrund von dieser Bedingung. Und das ist ganz wichtig, dass man das sieht. Und da steht jetzt das komische Wort. Ich habe es drum rausgeschrieben. Ich bin heute so, dass ich es am liebsten wieder wegmachen würde. Ein geborener Sohn. Wisst ihr, das ist Altdeutsch. Viele verstehen das nicht mehr. In Hebräer 1, Vers 5 heißt es, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein, und er wird mein Sohn sein. Und dieses Wort Erstgeborener oder Eingeborener, das heißt Monogenes. Monos, ist klar, ist eins, der einzige. Und Genes ist Geburt. Genea ist Geschlecht, also die geboren sind. Und jetzt sagt die Bibel hier klipp und klar, er ist der einzige, der vom Vater geboren wurde. Und jetzt haben wir etwas, was meistens nicht betont wird, aber es muss betont werden. Das hat zwei Seiten. Zwei. Wir lesen, ich habe es ja schon zitiert, Johannes 1,18. Da sagt die Bibel eben diese Grundaussage, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, das heißt der einzige Zeugte, der im Schoß des Vaters ist, hat Aufschluss über ihn gegeben. Er sagt hier, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Die Bibel sagt nicht, wann das geschah, wie das geschah, aber es gab zwei Wunder. Das erste Wunder ist, dass Gott der Vater, der Sohn, aus sich heraus geboren hat, dass der Sohn ihm gegenüber war, genauso wie der Vater Geist. Wann das war, können wir nicht sagen, wir können es sowieso nicht verstehen, weil die Bibel sagt, es steht im Hebräer 1, in den ersten drei Verse, dass der Herr Jesus praktisch vom Vater der Auftrag hatte, das hat er auch getan, und dass Gott es durch den Herr Jesus getan hat, dass er die Ewigkeiten, das heißt die ganze Zeit, die wir kennen, erst geschaffen hat. Das heißt, als der Herr Jesus in dieser Lichtswelt war, gab es keine Zeit. Wie das geschehen ist, aber was Gott mit dem heute meint, ich weiß es nicht. Das heißt, der Sohn ist aus dem Vater geboren, wo es keine Zeit gab. Da muss ich sagen, jetzt kann ich nur demütig mich unter das beugen und das anerkennen, dass es so ist, weil ich kann das mit meinem Verstand nicht erklären. Wisst ihr? Da hört mein Verstand auf, wie soll das gehen? Die Bibel sagt uns das, das ist die Offenbarung. Sie sagt ganz einfach, Gott hat den Sohn aus sich herausgezeugt. Er ist Gottes eingeborener Sohn. Einzige Zeugte von Gott. Und zweites Johannes 1,14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Einziggeborenen. Wisst ihr, da war er schon der Einziggeborene, aber dann wurde er Mensch. Und das ist das zweite Wunder, dass er wiederum der einzig Geborene ist, der vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Das heißt, es gibt zwei absolute, exklusive Tatsachen. Einmal, dass Gott der Vater in einem Zustand, wo es gar keine Zeit gab, der Sohn aus sich heraus geboren hat, dass er nämlich sein Sohn ist. Und gleichzeitig, dass er diesen Sohn durch das Wunder der Jungfrau Geburt hat, Fleisch werden lassen, Mensch werden lassen. Das sind die zwei großen Wunder, die hier geschehen sind. Und darum sagt er in Johannes 3,16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen, das heißt der einzig gezeugte Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das Kommen des Sohnes ist das Zentralste. Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen oder erstgeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das heißt, Gott der Vater bindet alles an die Person Jesu. Und man muss es einfach ganz nüchtern sehen. Wenn jetzt zum Beispiel solche Gruppen kommen, wie die Zeugen Jehovas, die dann sagen, der Herr Jesus ist nur ein Engel. Sage, Entschuldigung. Der Einzige, der uns retten kann, ist ein einzig Gezeugter. Er kann kein Engel sein, der erhoben wird. Manche sagen, der Herr Jesus wurde erst zum Messias erhoben bei der Taufe. Wisst ihr, da gibt es tausende Lehren. Ich sage, Entschuldigung, lest einmal die Bibel genau. Die Bibel sagt, der einzig gezeugte Sohn Gottes wird Fleisch. Da war er schon vorher einzig gezeugt. Da war er schon vorher der Sohn Gottes. Und er ist nicht ein Engel, der erhoben ist, sondern er ist wesensmäßig mit Gott, dem Vater, gleich und wird ein Mensch. Und das ist Gottes Plan, uns durch ihn zu erlösen. Und wenn das alles so nicht die Rahmenbedingungen sind, sind wir nicht erlöst. Du musst da einfach sagen, das sind keine theologischen Streitpunkte oder Erkenntnisfragen, das ist eine Frage auf Leben und Tod. Wenn das nicht stimmt, sind wir erledigt. 1. Johannes 4,9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen, also einzig gezeugten Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Das ist jetzt wieder die Aussage. Er hatte schon einen einzig gezeugten Sohn. Das ist passiert in dieser Lichtwelt. Und den schickt er. Und das ist das, was die Bibel sagt. Er legt seine Gestalt, seine göttliche Gestalt, nämlich, dass er Geist ist, nieder und wird durch den Heiligen Geist in der Maria Mensch. Und das ist der zentrale Punkt. Und wenn das nicht geschehen ist, dann sind wir alle weg. Haben wir keine Chance. Wisst ihr, das ist ein Punkt, wo ich nicht bereit bin, mit jemandem überhaupt zu diskutieren. Wenn das jemand nicht erkannt, ist er für mich, ich spätze mit dem nicht. Sinnlos. Weil über so eine Frage zu streiten, man kann ihn bezeugen. Ich würde dem nur sagen, lies die Bibel, lies, der Herr Jesus ist von der Jungfrau geboren, lies, er ist wesensgleich mit dem Vater, lies, er ist der Eingeborene beim Vater im Himmel, bevor er Mensch wurde. Und er wurde durch das Wunder der Jungfraugeburt Mensch. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich streite über den Punkt nicht. Das ist unantastbar. Das ist ein Punkt, wo man, ich denke, ganz korrekt sein muss. Die Bibel sagt, die Geburt Jesu Christi, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe mal eine Frau aus der Pfingstbewegung gesagt, die hat gesagt, sie sei auch vom Heiligen Geist schwanger geworden. Das ist Lästerung. Wisst ihr, ich sage es mal ganz hart. Die Bibel sagt klipp und klar, niemand und niemals gab es das Phänomen ein zweites Mal, dass ein Mensch vom Heiligen Geist gezeugt wird. Das gibt es nur einmal, absolut exklusiv in diesem ganzen Universum, das ist der Herr Jesus. Und darum betont die Bibel, der Eingeborene, das heißt der einzig Gezeugte, wirklich der alleine Sohn Gottes, es gibt keinen zweiten. Auch zu sagen, er ist ein Engel, der erhoben wurde, ist Lästerung. Es gibt kein Zweiter. Er ist absolut, ausschließlich und exklusiv. Und wir dürfen das nicht vergessen. Auch die Arianer, diese Kreise, die jetzt rum im Allgäu gibt es die vor allem. Das sind auch Leute von uns verseucht worden. Ich könnte euch die Namen sagen. Das ist eine Schande. Oder was ist eine Schande? Eigentlich tun sie mir leid, weil da bist du erledigt. Wisst ihr, wenn du jetzt guckst, Hebräer 1, 2. Hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn? Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten, da steht Äonen, das heißt die Weltseite, geschaffen. Und er sagt, er ist der Ausdruck der Herrlichkeit. Er ist der Charakter Gottes. Das heißt, er hat durch ihn die Ewigkeit und alles geschaffen. Ja, Entschuldigung, wenn er erst in Bethlehem geboren ist, wann hat er dann die Ewigkeit geschaffen? Merkt ihr, wie einfach die Bibel ist. Du musst nur glauben, was da steht. dann kommst du nie mehr auf diese Irrlehre. Sobald du wie ein Kind die Bibel liest, wisst ihr, es gibt ja einfaches Mittel. Wenn so ein Streitfall ist, gib einem 10-jährigen intelligenten Kind den Text zu lesen. Das sagt dir, was da steht. Wisst ihr, der Teufel verdreht auch Theologen. Der Teufel verdreht auch Gläubige. Der Teufel blöfft und trickst. Aber es ist so einfach. Die Bibel sagt klipp und klar, durch den Sohn hat der Vater die Ewigkeit geschaffen, die ganze Zeit. Ja, dann kann er nicht erst in Bethlehem geboren sein. Ist doch klar, oder? Dann ist er vorher da gewesen. Dann stimmt Philipper 2. Dann ist er tatsächlich beim Vater in dieser Lichtzweig gewesen und war in der Gestalt Gottes, nämlich Geist. Wie das gegangen ist, das sagt die Bibel nicht. Es gibt ganz viele Dinge, wo die Bibel nichts dazu sagt. Da brauchen wir nicht nachdenken drüber. Da können wir uns nur demütig beugen und dann beten. Und da sagen, was für ein Wunder, dass der Herr Jesus diese Lichtswelt verlassen hat, wie er das gemacht hat. Wie das ging. Ich weiß es nicht. Was ist denn in den 9 Monaten der Schwangerschaft passiert? Hat er der Herr Jesus Bewusstsein gehabt? Hat er kein Bewusstsein gehabt? Das interessiert uns nicht. Wir wissen das nicht. Gott sagt nur, dieses Wunder ist genau so geschehen. Und das ist ein Punkt, wo man nicht drüber diskutieren darf. Johannes 17,5. Ganz zentraler Punkt. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Entschuldigung. Da kommen Leute und sagen allen Ernstes, der Jesus ist erst in Bethlehem geboren. Vorher war er nicht da. Ich muss sagen, was macht er mit der Bibelstelle? Sagt die Bibel klipp und klar. Der Jesus betet zum Vater und sagt, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor überhaupt der Welt war. Da steht im Griechischen Kosmos. Also bevor es das Universum überhaupt gab. Also bevor überhaupt das Geringste geschaffen wurde, weil ja der Herr Jesus alles geschaffen hat im Auftrag des Vaters. Bevor es das überhaupt war, hatte der Herr Jesus schon Herrlichkeit beim Vater. Und damit ist klar, er war präexistent, nennt man das. Er war beim Vater in dieser Lichtswelt. Er war in der Gestalt Gottes. Und dann ist durch das Wunder der Jungfrauengeburt ist er ein Mensch geworden. Wisst ihr, von daher hast du was ganz anderes wie das, was man landläufig sagt über den Herrn Jesus. Das ist ungeheuer tiefer, ungeheuer radikaler, aber auch ungeheuer wichtig. Weil wenn das alles nicht stimmt, dann haben wir keine Chance. Und jetzt ist ja so, jetzt haben wir ja schon oft im Bibelstudium gesehen, dass der Herr Jesus immer wieder im Alten Testament erscheint. Aber da ist er nicht Mensch geworden, sondern das sind sogenannte Christophanien. Er erscheint zum Beispiel als der Engel des Herrn in Richter 6 und Richter 13. Er erscheint als der König und der Führer der Engelschar am Josua, bevor sie Jericho angreifen. Er erscheint als der Engel des Herrn im brennenden Dornbusch, Mose. Er erscheint im Malachi als der Engel des Herrn. Er kommt immer wieder, kommt im Alten Testament, bevor er die Himmel verlassen hat und Mensch wurde. Und zwar in Micha 5 erklärt die Bibel das. Und du, Bethlehem Ephrata, bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Jetzt kommt eine ganz zentrale Aussage. Er war, bevor es Ewigkeiten gab, war er beim Vater im Himmel, im Zustand, wo es keine Zeit gibt. Aber seit dem Moment da, wie er die Ewigkeit und damit die ganze Zeit geschaffen hat, hat er begonnen hervorzugehen. Und das Hervorgehen steht im Hebräischen in der Mehrzahl. Also er ist immer wieder gekommen. Und jetzt sagt sie, darum gibt er sie hin bis zur Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird. Und dann wird der Überrest seiner Brüder zu den Kindern Israels zurückkehren. Er wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes, und sie werden sicher wohnen. Denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde, und dieser wird der Friede sein. Wir wissen, wer unser Friede ist, der Herr Jesus. Epheser 2, Vers 14. Da sagt die Bibel ganz klar, er wird so lange hervorgehen, das heißt, es gibt danach keine Christophanien mehr, er wird so lange hervorgehen, bis die gebären soll, geboren hat, bis er Mensch wird. Also das Hervorgehen geht genau so lang, bis er letztendlich Mensch wird. Und danach gibt es keine Christophanie mehr. Muss ganz klar sein. Damit ist alles geschehen. Die Menschwerdung ist der Höhepunkt, aber er geht vorher hervor und offenbart sich den Menschen. In Offenbarung 22 sagt die Bibel in Vers 13, ich bin das A und das O. Das sind zwei griechische Buchstaben. Alpha und Omega. Der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Der erste Name im Neuen Testament ist Jesus. Der letzte Name im Neuen Testament ist Jesus. Er ist das Ein und Alles, der Anfang, das Ende. Alles zieht in der ganzen Heiligen Schrift nur auf ihn. Ursprung der Zeit, Ursprung der Schöpfung, Ursprung der Erlösung. Alles ist von ihm, durch ihm und zu ihm. Das muss man einfach ganz nüchtern sich vergegenwärtigen. Und damit hat die Person Jesu ungeheure Einflüsse, ungeheure Rolle. Wissen Sie, die Menschen sind ja feige. Die haben Angst, zum Beispiel Dinge des Islam zu lästern. Da haben sie Angst. Das getraut sich keiner, weil sie haben Angst, da haben sie umbringt. Aber sie haben keine Angst, den Namen Jesus zu lästern. Wisst ihr, da haben wir keine Angst. Ich verstehe das nicht. Wer ist mehr zu fürchten, Menschen oder der dreimal heilige Gott? Ich lese gerade Jeremia. Wenn der dreimal heilige Gott in seiner Heiligkeit beginnt, seinen Sohn zu rächen, Jeremia sagt, er rächt seinen Tempel. Aber wenn einmal Gott anfängt, seinen Sohn zu rächen, dann wird es schwierig. Und die Leute sollten beginnen, langsam Angst zu haben vom dreimal heiligen Gott und Angst zu haben, dass sie diesen Namen Jesus, von dem die Bibel klipp und klar sagt, dass er über alle Namen ist, dass dieser Name nicht gelästert, sondern verehrt wird, weil das ist der Wille Gottes. Und darum sagt uns auch Gott klipp und klar, diese Person Jesu ist keine normale Person. In 1. Mose 32 heißt er, als Jakob mit ihm im Jabok kämpft, ich habe mit Gott und Menschen gekämpft. Das ist die einzige Person in diesem Universum, die im Vollsinne Gott ist und im Vollsinn Mensch ist, ohne Sünde. Es gibt sonst keine Person, die Gott und Mensch gleichzeitig ist. Die andere teuflische Religionen, die haben das versucht nachzumachen, einem Griechentum und Ähnlichem. Das ist alles Unsinn. Der Einzige, der Gott ist und Mensch, ist der Herr Jesus. Und er muss ohne Sünde sein, er muss Gott sein, und er muss genau so sein, wie es die Bibel beschreibt, sonst werden wir nicht erlöst. In Sprüche 8, 17 und Folgeverse sagt die Bibel, ich liebe die mich lieben, die mich eifrig suchen, finden mich. Und jetzt erklärt er, er schafft ihnen in Vers 21 ein Erbteil, nämlich denen, die mich lieben. Der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte, vor aller Zeit. Wenn man jetzt die andere Bibelstelle kennt und weiß, dass durch der Herr Jesus erst die Zeit geschaffen ist, dann weiß man, diese Stelle bezieht sich auf die Präexistenz Jesu, als er beim Vater war, ohne Zeit. Ehe er etwas machte, vor aller Zeit. Weil der Vater hat durch den Sohn alles geschaffen, auch die Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her. In dem Moment, kennt ihr die Bibelstelle, Epheser 3, der Ratschluss der Ewigkeiten. In dem Moment, wie Gott einen Plan hat, durch die Ewigkeit heraus die Menschen zu retten, durch den Sohn, in dem Moment passiert praktisch der Auftrag. Von dem Anfang, von den Ursprüngen der Erde, als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren. Bevor es Schöpfung gab, ist er geboren worden in dieser Lichtswelt, wo es keine Zeit gab. Kann man nicht erklären. Aber wisst ihr, ich verstehe das nicht. Wie kann jemand, der einigermaßen intelligent ist und einigermaßen normal ist, wenn er diese Bibelstelle liest, hingehen und sagen, der Herr Jesus ist nur in Bethlehem geboren worden. Ich sage, Entschuldigung. Wisst ihr, eigentlich ist die Bibel einfach. Du musst nur glauben, was da steht. Und damit ist glasklar. Die Präexistenz Jesu ist sowas ganz klar. Er sagt in 27, als er den Himmel gründete, war ich dabei. Auch zu der Zeit, als der Herr Jesus in dieser Lichtswelt war, gab es noch keine Himmel. Es gibt ein seltsames Wort im Griechischen, das heißt Epeuranois, die Überhimmlischen. Ich weiß nicht. Manchmal wird es auch nur anders benutzt, aber es könnte sein, dass die Bibel mit überhimmlisch diese Lichtswelt meint. Weil die Himmel selber sind nicht rein vor ihm, sagt die Bibel. Im Himmel darf laut 1. Könige 22 sogar der Teufel auftreten. Und darum muss auch Gott diese Himmel vernichten, wenn die neue Schöpfung kommt, der neue Himmel und die neue Erde. Er muss das, was sündhaft war, muss er vernichten. Wisst ihr, und da siehst du jetzt was ganz Einfaches. Auch die Himmel sind durch der Herr Jesus hier entstanden. Vers 30, da war ich Werkmeister bei ihm, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Das sind das Geheimnisse, was zwischen Vater und dem Sohn war. Und dann sagt er in 35, wer mich findet, der findet das Leben. Wie sagen wir, das siehst du, dann siehst du hier etwas. Und jetzt kommt einmal ein ganz wichtiger Punkt. Du sagst, ja, er ist von der Jungfrau geboren. Aber, das muss klar sein, bevor Matthäus 1 geschehen ist, bevor der Heilige Geist hier der Herr Jesus in der Maria gezeugt hat, und die Bibel sagt nicht, wie das geht, war er beim Vater in der gleichen Gestalt, nämlich Geist. Das muss klar sein. Darum ist dieses Wunder der Jungfrauengeburt ein doppeltes Wunder. Es ging nicht nur darum, dass ein Mensch geboren wird durch den Heiligen Geist, sondern das ist was Ungeheures, eine Person, die vorher, bevor es Zeit gab, beim Vater in der gleichen Gestalt, in dieser Lichtwelt im Himmel war, wird durch das Wunder vermittels des Heiligen Geistes in der Maria zu einem Mensch. Merkt ihr etwas? Wer wagt es, darüber zu diskutieren? Wir sind da nicht in der Lage, wir sind zu dumm. Wir haben nicht die Intelligenz, haben nicht die Dimension, sowas überhaupt zu verstehen. Also müssen wir uns in Demut unter Gott und sein Wort beugen und einfach anbeten und sagen, so hast du es uns gezeigt, so wie du schreibst, so ist es. Und das nehmen wir an. Kolosser 1, 15 und 16. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das heißt, Gott, der völlig unsichtbar ist, weil er Geist ist, und das war der Herr Jesus auch, er wird jetzt sichtbar, indem er ein Mensch wird. Jetzt wird er plötzlich sichtbar. Und jetzt sagt die Bibel, der über aller Schöpfung ist. Er hat völlige Autorität über die gesamte Schöpfung. Wisst ihr, der Jesus hat sich freiwillig diesem Menschsein unterworfen. In Philipper 2 wird es ja beschrieben und gleichzeitig in Matthäus 1 durchgeführt. Aber du musst dir das vorstellen. Er hat die gesamte Geschöpfung völlig unter Kontrolle. Und trotzdem hat er sich so gedemütigt, so unterworfen, dass er sogar müde wurde im Sicherheitsbrunnen, dass er Schmerzen empfand, dass er sogar gekämpft hat, dass sein Schweiß wie Blutstropfen wurde. Er war durch und durch ein Mensch, hat sich dem Menschsein unterworfen. Erst wenn man das einmal versteht, dann versteht man, was er getan hat. Und dann spielt Hebräer 2, 4 und 7 nur eine ganz andere Rolle, wo die Bibel sagt, er ist ein hoher Priester, der uns versteht, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Er musste das alles durchleben, dass er alles kennt. Das ist doch ein Trost, wenn ich weiß, dass der Jesus jede meiner Schwäche kennt, sogar Mitleid damit hat, er hat das alles erlebt. Er hat sich hier unterworfen, er hätte aber, ich bin tief überzeugt, er hätte mit einem einzigen Willensakt, hätte er die Nägel vom Kreuz rausreißen können, hätte sofort hier das ganze Spiel beenden können. Hat er nicht getan. Die Bibel sagt, er war gehorsam bis zum Kreuz. Er hat diesen Auftrag, den er vom Vater hatte, diesen Ratschluss der Ewigkeit, die gesamte Menschheit zu erlösen durch sein Blut, hat er durchgeführt bis in letzte Konsequenz. Das ist unfassbar. Und dann sagt die Bibel, denn in ihm ist alles erschaffen worden, absolut alles, sogar die Zeit. Was im Himmel und was auf Erden ist. Es gibt auch nichts im Himmel. Also jetzt sage ich es mal ganz ehrlich, das muss man einfach durchdenken. Wer hat die Stiftshütte im Himmel gemacht? Jesus. Wer hat die Wohnung im Himmel gemacht? Jesus. Wer hat die Engel geschaffen? Jesus. Wer hat alles geschaffen? Alles, was im Himmel ist? Er. Und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Er hat auch die Transzendenz geschaffen, was wir gar nicht sehen. Seine Throne oder Herrschaften, Fürstentümer oder Gewalten, also die Engelwelten, auch die gefallenen Engel, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Das heißt, er hat alles geschaffen und der Plan Gottes ist, dass alles ihm zur Verfügung gestellt wird. Versteht ihr? Ein Bruder, den ich sonst schätze, der hat mir jetzt vor kurzem gesagt, naja, du bist ein Hingabefanatiker, sagt er zu mir. Aber die Bibel sagt es. Sie sagt, alles ist von Gott für ihn geschaffen. Wisst ihr, wenn ein Mensch sich bekehrt und die Erlösung annimmt, dann ist automatisch der Wille Gottes, dass er jetzt im Herrn Jesus zur Verfügung steht. Das ist normal. Weil es ist alles für ihn. Nicht bloß durch ihn, sondern auch für ihn. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Steht im Hebräer 1 auch. Das heißt, wenn der Herr Jesus nicht wäre und sein Blut, wäre die Erde und die Engelwelt und die Transzendenz schon das millionenfach von Gott in seiner Heiligkeit zerstört worden. Dass das alles nicht passiert, hat nur im Herr Jesus seine Begründung und in seinem Blut. Das ist, da erstarrst du vor Ehrfurcht, oder? Und im 1. Mose zeigt er das sofort, 1. Mose 1, Vers 1 bis 3. Sofort zu Beginn der Bibel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde war aber wüst und leer durch den Sündenfall des Teufels. Und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Gott sieht sofort den Unterschied, weil er das selber gewollt hat. Und da kann man jetzt so sagen, ich sage es mal in meinen schwachen Worten. Der Vater war der Auftraggeber. Der Vater spricht. Und wenn der Vater spricht, wer ist dann da? Das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist laut Offenbarung 19, Vers 13, der Herr Jesus. Und das Wort Gottes ist laut Johannes 1, 1, der Herr Jesus. Das heißt, Gott der Vater hat nur eine Antwort auf die Finsternis, auf die gesamte Finsternis, auf jede Teufelei. Und das heißt der Sohn Gottes. Und wo der Herr Jesus ist, ist er, wenn er selber aus dieser Lichtzweig kommt, ist sofort Licht. Jetzt sagt Gott, trenne von Licht und Finsternis. Also das heißt, man könnte so sagen, der Vater ist der Auftraggeber, der Jesus ist der, der alles tut durch den Heiligen Geist. Das ist ein Geheimnis, kann man nicht erklären. Wie das der Jesus macht, weiß ich nicht. Wisst ihr, der Jesus ist in jedem Wiedergeborenen drin. Jetzt nehmen wir mal zur Zeit, ich weiß es nicht, gibt es, nehmen wir mal 5 Millionen Gläubige. Dann ist der Jesus in 5 Millionen Herzen, ist aber gleichzeitig im Himmel, zur Rechte Gottes, in dieser Lichtwelt. Ist gleichzeitig Hohepriester, der dient und uns vor Gott vertritt Tag und Nacht. Ja, wie geht es? Können wir das verstehen? Nee. Jetzt möchte ich erst, was der Herr Jesus für, darf ich es mal in einer weltlichen Formulierung sagen, was das für ein Kaliber ist. Das ist nicht so ein bisschen Frömmigkeit. Wenn ich die Kruzifixe sehe, dann muss ich sagen, halt, ist das billig. Dazu stimmt es ja nicht, weil er ist nicht mehr am Kreuz, er ist schon verstanden. Aber da ist das Gewaltige, das müsst ihr euch vorstellen. Er ist durch der Heilige Geist in unseren Herzen. Und die Bibel sagt in 2. Korinther 3, Vers 18, er ist der Geist. Das heißt, er ist jetzt wieder beim Vater Geist. Ist durch die Ausgießung des Heiligen Geistes in jedem Herzen des Gläubigen. Hört jedes Gebet gleichzeitig, wenn diese 5 Millionen sind, 20 Millionen, ich weiß nicht, gleichzeitig betet, vertritt sie alle. Müsst ihr mal vorstellen, was das für ein Intelligenzvolumen ist. Versteht ihr? Und jeden kennt er persönlich und ist bei jedem persönlich da. Ja, Entschuldigung, was ist das für eine Person? Und dann kommen die Leute und sagen, na, der ist nur gezeugt vom Heiligen Geist. Und man sagt, Entschuldigung, er ist Gott, genauso wie der Vater vom Wesen her. Aber er unterwirft sich dem Vater vollständig, um seinen Auftrag zu erfüllen. Er hat sich gedemütigt, er hat seine göttliche Gestalt niedergelegt, nicht seine Gottheit. Ist Mensch geworden, wie wir, hat das alles getan, in einer ungeheuren Art und Weise, die nicht fassbar ist für unser billiges Hirn. Ich sage mal ausdrücklich, unser einfaches Hirn. Wisst ihr, da kommen Leute, die denken, Wunder, wie gescheit sie sind. Und die Intelligentesten sagen dann, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist nämlich das Problem. Im Vergleich zu dieser Person sind wir nichts. Das ist auch der Grund, warum Paulus sagt, ich bin mir nichts bewusst, aber es hilft mir nichts. Ich muss ihn fragen, wie siehst du mich? Wir können nicht einmal uns selber beurteilen. Jetzt merkst du erst, was da Gewaltiges geschehen ist, als Matthäus 1 geschah, als der Heilige Geist in der Maria die Person Jesu hat Mensch werden lassen. Wir sind natürlich, die Menschen kommen in ihrer Fantasie, da gibt's Kindheitsevangelien, wo angeblich da Jesus dann Vögelchen aus Lehm gemacht hat, hat sie erkocht, da waren sie lebendige Leute, solche Dinge. Das sind gut gemeinte Mittel, aber es ist eigentlich Unsinn, weil die Bibel sagt in der Heiligen Schrift selber nichts. Da ist ein Geheimnis drüber. Ob wir das in der Ewigkeit mal erfahren dürfen. Wie war das mit dieser Zeugung durch den Heiligen Geist? Wie war das, wo der Jesus plötzlich Mensch war? Wie war das, als er Kind war? Wie war das, wann hat er gewusst, dass er der Messias ist? Wie ist das alles gegangen? Entschuldigung. Die Bibel sagt nichts und dann sagen wir auch nichts. Wir gehen nicht übers Geschriebene hinaus. Wenn Gott nicht will, dass ich das weiß, dann weiß ich es halt nicht. Es gibt viele Dinge, wo Gott einfach schweigt, dann schweige ich auch. Aber das, was er offenbart, das dürfen wir dankbar annehmen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und Hebräer 1, Vers 3, das ist auch nochmal wichtig. Er ist wirklich nicht nur die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, sondern er hat unsere Sünde letztendlich vollbracht. Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Das heißt, das Universum hat seinen Zusammenhalt nur in ihm. Und in Vers 2 ist das Berühmte, dass er die Zeit geschaffen hat. Fußnote haben wir es mit Welten, dass das Äonen heißt, nämlich die Zeitalter. Aber er ist auch der, der verantwortlich ist, dass wir überleben. Wisst ihr, Gott ist eine dreimalige Heiligkeit. Der dreimal heilige Gott könnte die Sünde der Menschheit nicht ertragen, wenn es nicht Jesu Blut gilt. Wisst ihr, jetzt verstehen wir plötzlich etwas. Ja, wie hat denn Gott die Philister ertragen? Wie hat Gott die Kanaaniter ertragen? Wie hat er die Leute zur Zeit Noahs ertragen? Dann hätte er die da rumbringen müssen. Der hätte die sofort vernichten müssen. Die Bibel sagt, Offenbarung 13,8, dass das Blut Jesu seit Grundlegung der Welt gilt. Das heißt, das Opfer Jesu ist außerhalb von Zeit und Raum geschehen und gilt rückwärts. Damit konnte Gott, der Vater, seine Heiligkeit stillen aufgrund des Blutes Jesu. Und drum ist Hebräer 1, Vers 3 ganz wichtig. Gott hat schon damals im Hinblick auf das Blut Jesu, das seit Grundlegung der Welt gilt, diese Welt überhaupt erhalten. Sonst wäre die Welt mit der Sintflut weg gewesen. Das ist ungeheuer. Das sind Geheimnisse der Schrift. Wisst ihr, da kannst du nur anbeten, das kannst du nicht verstehen. Ich verstehe das auch nicht. Ich kann nur sehen in der Schrift, das ist so. Und glaube, dass Gott offenbart. Und wer wagt es dann noch an der Bibel rumzumachen, Teile wegzulassen und solche Dinge. Epheser 3, 9 bis 11. Ungeheuer. Und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit er jetzt den Fürstentümer und Gewalten in den himmlischen, da steht überhimmlischen, Regionen durch die Gemeinde, die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, das ist dieser Ratschluss der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Er sagt, da gibt's ein Geheimnis, auch die Gemeinschaft, die jetzt entsteht durch den Heiligen Geist, wenn Jesus in meinem Herz ist, das ist von den Ewigkeiten her in Gott verborgen gewesen. Das heißt, Gott hat ihn nie einen anderen Plan als der Herr Jesus, nie einen anderen Plan als der Leib Jesu Christi. Er hat ihn nie etwas anderes vor. Ist ungeheuer. Versteht ihr jetzt auch, warum das Brotbrechen am Sonntagmorgen so wichtig ist? Da kann man sich nur in Ehrfurcht vor Gott beugen und ihn anbeten für das. Da ist auch das zentrale Thema. Und Gott hat es gewollt, dass wir uns daran erinnern. Wisst ihr, wenn ich das dann alles siehst, dann muss ich sagen, was macht die Christenheit mit ihrem Erlöser? Wie billig hat man der Herr Jesus gemacht? Versteht ihr? Da gibt es Bibelgesellschaften, die geben dann Comic-Heftchen raus über der Herr Jesus. Ich habe heute die Idee Spätterung bekommen. Da geht's dann so weit, da siehst du, was sie für Gottesdienste macht. Man hat sie Gottesdienste mit Star Wars. Star Wars, die Macht sei mit dir, der Teufel zu Deutsch. Dann wird erklärt, ich glaube, es war in Dresden, ich weiß nicht welche Kirche, auf jeden Fall im Osten, eine Kirche, da ist dann so gewesen, da sind inzwischen auch die Buddhisten, da sind die Schamanen, da ist alles drin, da hast du totale Religionsvermischung. Wer das Alte Testament liest, der weiß, wie Gott das sieht, das Spalzkult. Und Gott war schon eifersüchtig zum Alten Testament, wo der Sohn noch nicht geoffenbart wurde. Was denkt ihr, wie eifersüchtig Gott jetzt ist, nachdem sein Sohn geoffenbart ist? Nachdem alles da liegt? Und glaubt ihr, dass Gott es sich gefallen lässt? Dass er sich nicht gefallen. Wenn wir jetzt zur Erlösung kommen. 1. Mose 3, Vers 1. Was hat denn Adam gemacht? Als er die Frucht nahm. Die Bibel sagt klipp und klar in 1. Mose 2, Vers 16. Wenn du von dieser Frucht isst, musst du sterben. Sterben heißt, Leben ist zerstört. Das heißt, Adam hat das Leben zerstört. Und das siehst du beim Sündenfall sofort. Er weiß sofort, dass er nackt ist. Ja, woher weiß er das? Hat er vorher nicht gewusst. Er merkt sofort, da ist was geschehen. Er hat sofort Angst vor Gott. Er versteckt sich sofort. Das kommt, weil das geistliche Leben kaputt war. Und darum sagt Römer 5, Vers 12, und das ist ein zentraler, wichtiger Vers, dass man das alles versteht, das sagt die Heilige Schrift absolut radikal. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Damit war der Tod da. Jetzt, wo ist der Tod? Der Tod war im Adam und der Tod war in der Eva. Und jetzt kommt das Teuflische und das ist das, was Erbsünde ist. In dem Moment, wie sie ein Kind zusammen haben, Und du siehst ja sofort, wie es losgeht. Kain und Abel, sofort Mord und Totschlag. Sobald das erste Kind geboren wird, ist in denen ihre Gene genau das gleiche wie bei Adam und Eva nach dem Sündenfall. Da ist der geistliche Tod da. Ich habe schon oft erklärt, das ist der Grund, warum Kinder in der Wiege, die sind doch unschuldig, man sagt doch unschuldige Kinder. Gott rechnet ihnen die Sünde nicht an, solange sie unmündig sind. Aber die Sünde ist da, die toben doch rum, oder? Also mein, vor allem, ich weiß nicht, ich glaube, Mädle war schlimmer. Auf jeden Fall, ich glaube, meine Große, die hat einmal den Vorhang runtergerissen an der Wiege. Ich glaube, der Pimi nicht, da glaube ich. Aber die andere, die hat das runtergerissen. Aber der hat genauso das in sich gehabt. Wissen Sie, das ist keine Frage. Aber die Bibel sagt klipp und klar, es ist da, der geistliche Tod ist da. Und jetzt kommt das Entscheidende, jetzt muss ich erlöst werden von diesem geistlichen Tod. Darum ist jeder Mensch ein Sünder. Wissen Sie, und wenn die Leute rumdiskutieren, ich bin nicht schlechter, zu mir hat sie auch schon gesagt, bist du besser wie wir, sage ich wahrscheinlich sogar schlechter. Sag, jeder hat das in sich, jeder hat die Sünde in sich. Und jeder braucht Jesus. Heugelbach hatte mal den Spruch gehabt, gerade du brauchst Jesus, jeder braucht ihn. Und Herr Jesus, bin ich verloren, weil die Sünde ist da, die ist Fakt. Wisst ihr? Und von daher gibt es auch keine guten Menschen, so leid es mir tut. Aber es heißt nicht, dass der Mensch keinen freien Wille hat, das ist wieder was ganz anderes. Bloß mit seinem freien Wille entscheidet er sich für die Sünde, das Problem. 2. Mose 21, 23. Wenn aber ein Schaden entsteht, so sollst du geben, Leben um Leben. Da steht Nefesh, Hebräisch. Das heißt Seele um Seele. Also das Leben, das zerstört wurde. Das heißt, Adam hat Leben zerstört. Jetzt sagt Gott, nach seinem Gesetz ist es ganz einfach. Man kann nur erlöst werden und kann den Sündenfall in Ordnung bringen, wenn für das zerstörte Leben dagegen praktisch das Gleiche zurückerstattet wird. Das heißt, man muss hier zurückerstatten. Du sollst geben. Woher nehmen und nicht stehlen? Wisst ihr, Adam hat kein Leben, Eva hat kein Leben, geistliches. Alle ihre Nachkommen, auch wir, haben kein Leben. Das heißt, wir sind in der Falle, wir haben ja keine Chance. Und die Bibel sagt auch klipp und klar, wie das geschehen muss. Das geschieht nicht bloß, dass dein neues Leben da ist, sondern es muss da jemand dafür sterben, und zwar durch Blut. 3. Mose 17, 11. Denn das Leben oder die Seele des Fleisches ist im Blut. Ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele oder für das Leben. Das gleiche Wort. Es heißt, da sagt die Bibel was ganz Klares. Sie sagt, es muss Blut vergossen werden. Blut vom Mensch, der keine Sünde hatte. Merkt ihr jetzt, warum der Jesus jungfraumäßig geboren werden musste? Warum er keinen Vater haben durfte? Nach dem mosaischen Gesetz kannst du gar nicht erlöst werden, wenn nicht jemand Blut vergießt, der keine Sünde hat. Er musste das, was Adam kaputt gemacht hat, wiederbringen. Und nachdem jetzt, so wie Römer 5, 12 sagt, jeder Mensch ein Sünder ist, muss er alles das bezahlen, was die ganze Menschheit getan hat. Das musst du dir mal vorstellen. Vom ersten Mensch vor Adam bis zum letzten, bis der Jesus wiederkommt, alle Sünde, die jemals ein Mensch begangen hat, hat er am Kreuz von Golgatha getragen. Alle Strafe, wisst ihr, man darf das nicht missachten. Es geht nicht nur darum, dass er hier dafür hat sterben müssen, er hat die Strafe getragen. Was dort an dem Kreuz von Golgatha, an dieser Person, an diesem Mensch geschehen ist, der sich freiwillig dort unterworfen hat, ich sag's mal vorsichtig, das kann man nicht ermessen. Ich lese gerade Ludwig Schneller. Ludwig Schneller ist ein Mann, der in Israel gewohnt hat und im syrischen Waisenhaus war. Und er sagt hier etwas über die Kreuzigung. Er sagt, der Herr Jesus nahm die Verantwortung für unser Handeln auf sich. Er hat das, was wir alles kaputt gemacht haben, er hat die Verantwortung auf sich genommen und hat gesagt, ich bringe es in Ordnung. Um das in Ordnung zu bringen, musste er unter furchtbaren Qualen sterben, musste sein Blut vergießen, musste natürlich, dass er das konnte, zuerst ein Mensch werden, der kein verseuchtes Blut hatte, ein Mensch, der vollkommen reines Blut hatte, der gleichzeitig ein Blut hatte, das der Wert hatte, um Millionen zu erlösen. Das alles musste geschehen. Und dann verstehst du erst, was hier im Kreuz von Golgatha war. Und diese Gewalt der Strafe, die hier war, können wir uns nicht ermessen. Ich verstehe, warum er geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war doch das, die totalste Gottverlassenheit, die er hier empfunden hat am Kreuz von Golgatha. Das kann man sich nicht vorstellen. Weil er alle Sünde auf sich hat. 1. Timotheus 3,16. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht oder der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Das war nicht nur, dass ein Mensch hier ist, sondern hat schon einen Doppeleffekt. Ich glaube, dass mir das manchmal nicht unterscheidet. Das ist eigentlich eine Kleinigkeit. Es ist eine totale Kleinigkeit und trotzdem ungeheuer wichtig. Und zwar, wie soll ich es nennen? Die Bibel sagt, was er tat und was er gelehrt hat. Also er war einmal der Erlöser, der unsere Erlösung vollbringt, der es tut. Und er war zum Zweiten, der uns lehrt. Das heißt, es ist wie wenn Gott, der Vater, persönlich in unserer Nähe, in unserer Gegenwart wäre, wie wenn Gott persönlich zu uns kommen würde und uns alles erklären würde. Und wenn du das siehst, das ist so gewaltig auch von der ganzen Erlösung her. Ich glaube nicht, dass man das verstehen kann. Das ist so ungeheuer. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte, wo ja die Auferstehung und die Himmelfahrt, das alles erklärt wird, da sagt er in Kapitel 1, Vers 1, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Also es sind zwei Bereiche. Einmal, dass er uns erlöst hat. Zum Zweiten, dass er uns Gott vollständig geoffenbart hat. Jetzt haben wir zwei Herrlichkeiten in der Heiligen Schrift. Einmal die Beschreibung dieser Erlösung, die er getan hat. Die müssen wir im Glauben annehmen. Und das Zweite ist, dass er uns das alles lehrt. Das heißt, alles Wissen, was Gott uns geben wollte, ist das, was in der Bibel geschrieben steht. Und im 2. Petrus 3, Vers 2 heißt, dass er auch die Apostelbriefe praktisch der Apostel gegeben hat, indem er ihnen klipp und klar sagte, was sie aufschreiben sollen. Das heißt, du hast im ganzen Neuen Testament hast du letztendlich, was der Herr Jesus uns sagen wollte. Was Gott uns offenbaren wollte, ist perfekt. Wisst ihr, wenn jetzt zum Beispiel bibeltreue Kreise plötzlich hingehen und sagen, um Seelsorge zu treiben, brauchst du die Bibel und Psychologie. Ich muss sagen, Entschuldigung, seit wann brauche ich Jesus Christus und? Seit wann brauche ich die Bibel und? Seit wann? Das ist biblisch perfekt. Das ist halt das, was man nicht wahrhaben will. Und darum ist es so wichtig, dass er von der Jungfrau geboren wurde. Aber es war auch wichtig, dass er als Mensch das gelehrt hat, dass es alles aufgeschrieben ist. Du hast hier etwas Perfektes. Und dass er von der Jungfrau geboren wurde, das steht ja in Matthäus 1, 23. Jetzt kommen die Theologen und zerfüllt darum, es gibt zwei hebräische Wörter, Alma und Betula. Und das eine ist die Jungfrau und das andere ist die Jungfrau. Da wird vorausgesetzt, dass sie Jungfrau ist. Und weil bei Jesaja 7, 14 Alma steht, sagen sie, das heißt nur Mädchen. Wisst ihr, es gibt eine Regel. Da kannst du jede Irrlehre vernichten. Da kannst du jede Bibelübersetzung prüfen. Da kannst du alles gucken. Wenn du wissen willst, ob im Alten Testament was stimmt oder wie es gemeint ist, musst du nur im Neuen Testament gucken, wie zitiert sie ist. Und hier, bei unseren ganzen Texten, wo es heißt, dass er Jungfrau war und dass er von der Jungfrau geboren wurde, in Matthäus 1, 23, steht das klassische Wort für Jungfrau. Und damit darfst du Jesaja 7, Vers 14 nie mehr anders übersetzen wie Jungfrau. Und wenn es jetzt Bibel gibt, wo dort junges Mädchen steht, dann tut sie weg. Dann könnt sie in den Schrank stellen, aber dann hast du keine bibeltreue Ausgabe. Selbst wenn es in Fußnote steht, Vorsicht. Es ist eindeutig, hier ist Jungfrau im tiefsten Sinne des Wortes gemeint, sonst wären wir nicht erlöst. Und es muss klar sein, er hatte keine Erbsünde, drum haben wir keine Sünde, wenn wir erlöst sind. Dann ist unsere Sünde gelöscht. Dass unsere Sünde Natur immer wieder neue produziert. Das ist ja der Grund, warum wir uns die ganze Zeit reinigen muss. Aber er selber hatte keine Sünde. Wenn er uns wäscht mit seinem Blut, sind wir vor Gott in Ordnung. Und Gott kann uns nur erhalten wegen dem Blut Jesu, sonst könnte er es gar nicht. Das ist ungeheuer. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. 2. Korinther 5, 21. Das muss klar sein. Da kommen wir zur Kreise wie die Norweger und sagen, Jesus hat eine Sündenatur. Ich muss sagen, Entschuldigung. Er hatte keine Sündenatur. Er kannte die Sünde überhaupt nicht. Wisst ihr, da muss halt einfach nüchtern sein. Er war ein wirklicher Mensch wie wir, ohne Sünde. Er hatte keine Sündenatur, er war vom Heiligen Geist gezeugt. Und man muss das einfach nüchtern sehen. Darum sagt auch Pilatus, als er ihn sieht, sagt er, sieht Und man hat das dann schön in Deutsch umschrieben, sieht welch ein Mensch. Da steht im Grundtext, siehe der Mensch. Also er hat hier sehr, da ist wirklich ein Mensch ohne Sünde. Da ist jemand, der ist wirklich ein Mensch. Und in 1. Timotheus 2,5 sagt die Bibel, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Warum betont die Bibel das? An anderer Stelle betont sie die Gottheit Jesu. Hier betont sie die Menschheit Jesu, weil wir durch die Menschwerdung, durch Matthäus 2 erlöst sind. Weil wenn er nicht vom Heiligen Geist gezeugt ist, wenn er nicht sündlos war, wenn er nicht durch dieses Wunder ein Mensch wurde, hätte sein Blut keine Kraft zum Erlösen. Also drum sagt sie das und drum sagt sie, die Menschheit Jesu hat her müssen, um Blut zu vergießen. Du musst das Blut vergießen. Er sagte Johannes 14,9, wer mich sieht, sieht den Vater. Er war Gott wirklich geoffenbart im Fleisch. Und dann am Kreuz hat er Sehnsucht. Wenn er hier schreit und lest Matthäus 27, 46, lest Johannes 17, 5, dann sieht er, was hier für eine Sehnsucht nach dieser Lichtwelt war. Die war am Kreuz vor Golgatha weg, versteht ihr? Durch die Sünde, die auf ihm lag. Das kann man sich nicht vorstellen. Und er konnte uns anders nicht erlösen. Und das ist der einzige Zugang zu Gott. Hebräer 10, 19, nur das Blut Jesu. Wisst ihr, das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Und da haben wir ja heute keinen Mut mehr. Heute ist ja jeder gläubig und alle Religionen führen zu Gott. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Weg zu Gott. Durch Jesu Blut, Hebräer 10, 19, ist innerste Heiligtum. Wer einen anderen Weg geht, der kommt auch in die Transzendenz. Der kommt aber zu jemand anders. Der kommt zu diesem Dämonengürtel, der die ganze Transzendenz abriegelt. Der kommt zum Teufel. Darum müssen wir uns vor jeder Form von Okkultismus, jeder Form von Götzendienst, alles, was nicht Jesus meint, alles, was nicht durch den Herr Jesus kommt, auch der ganze Maria-Kult gehört zu diesen Verführungen, müssen wir uns trennen, rigoros. Epheser 2,13, die waren ferne, jetzt sind wir nahegebracht durch sein Blut, er ist unser Friede. Er ist die Lösung des Problems. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Er ist unser großer Hohepriester. 2. Timotheus 1,10 ist ungeheuer wichtig. Da sagt die Bibel, die jetzt aber geoffenbart worden ist, und zwar diese Gnade, durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tode die Macht genommen und Leben und Unvergänglichkeit ins Licht gebracht hat durch das Evangelium. Was ist unser Problem? Der geistliche Tod. Wer hat den geistlichen Tod ausgelöscht? Er hat das Leben gebracht. Aber das konnte er nur tun, wenn er von der Jungfrau geboren wurde. Wisst ihr, und aus dem Grund ist das Matthäus 1, ich fände das mit das wichtigste Kapitel in der ganzen Bibel bezüglich dieser Tatsache, wo ganz klar durch zwei oder drei Zeugen Mund bezeugt wird, er ist geboren vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat ihn gezeugt, Maria hat ihn dann als Werkzeug gebären dürfen, aber das ist ungeheuer, das kann man sich nicht vorstellen. Und Römer 5,18 sagt, also wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt es auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen zur Rechtfertigung, die Leben gibt. Er ist die einzige Quelle, wo Leben und Rechtfertigung ist. Wenn das nicht da ist, es gibt keinen anderen Weg. Wisst ihr, das muss einfach klar sein. Man kommt dann auf die tollste Idee. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Er ist radikal. Er ist der einzige Erlöser, der einzige Weg, den Gott uns geben wollte. Und er gibt uns nichts anderes. Und es ist für alle Menschen der einzige Weg. Es gibt keinen anderen. Wisst ihr? So wie in Adam alle sterben, tut mir leid, dass das geschehen ist. Ich glaube nicht, dass Gott uns erlaubt, Adam zu fragen in der Ewigkeit, warum er das getan hat. Das wäre zu schlimm. Versteht ihr? In Adam sterben alle, in Christus werden alle lebendig. In Adam bin ich per Geburt einer Frau, in Christus bin ich per Geburt durch den Heiligen Geist. Der Unterschied. Wisst ihr, wenn man jetzt unseren Text nochmal anguckt, dann liest man da so drüber, man ist ja so gewöhnt. Und die Bibel sagt ganz einfach, Vers 18, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden ist. Das ist das Zentrum der Erlösung. Vers 20, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben, der Rettername Jesus. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und das steht im Griechischen Sozo. Das ist tatsächlich die totale Errettung. Das heißt, er rettet uns, weil er durch die Jungfrau geboren ist. Und ich habe mir das so dick rot angestrichen im Matthäus 1, weil es für mich von totaler Bedeutung ist, dass er von der Jungfrau geboren ist. Wenn das nicht der Fall ist, sind wir erledigt. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir beten dich an für diesen Ratschluss der Ewigkeit. Und Herr Jesus, wir beten dich an, dass du bereit warst, diese herrliche Lichtswelt, in der du beim Vater warst, zu verlassen. Dass du bereit warst, deine göttliche Gestalt niederzulegen, Mensch zu werden, wie wir, der Fluch der Sünde zu tragen, und der du die Sünde nicht kanntest, der du den Tod nicht kanntest. Dass du bereit warst, als Mensch das alles zu durchleben, die Sünden aller Welt zu tragen, die Sünde jedes Menschen, die Strafe für jeden Menschen vollkommen zu tragen und dieses kostbare und teure Blut zu vergießen. Und deine Auferstehung ist der Beweis, indem du auferstanden bist, dass du keine Sünde hattest, und das ist der Beweis, dass du alle Sünder ausgetilgt hast. Wir beten dich dafür an und möchten uns in Ehrfurcht beugen, und was wir nicht verstehen, da wollen wir einfach sagen, so war es dein Ratschluss. Ich möchte das, was du uns geoffenbart hast, verstehen und das auch in tiefer Anbetung ausleben und die richtige Antwort gebe, indem wir dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst. Wir beten dich an und durch dich, der Vater im Himmel. Amen.